ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Überall, Katharina auch, tanzen Mädchen die Britney-Choreografie.
Es war halt einfach, hatte Wumms.
Sie ist gefangen und kann nie gewinnen.
Aber ich dachte, die alte Dame hätte es am Ende ins Meer geworfen.
Nun, Baby, ich war unten, um es für dich zu holen.
Ist auch ein sehr intelligenter Titel für ein zweites Album. Ups, I did it again.
Ja, habe ich so nicht drüber nachgedacht. Das ist
Ich bin Frank König, hallo. Es gibt so eine Art von Hochglanzpop, der eine ganze Generation Teenager geprägt hat. In diesem Fall vor allem Mädchen, aber auch zum Beispiel die LGBTQ-Gemeinde weltweit. Glanz und Feenstaub, oberflächlich betrachtet, ja. Aber schon damals und jetzt mit dem Abstand eines Vierteljahrhunderts erst recht, wissen wir, das war alles nicht so porentief rein, wie es verkauft wurde. Die Schmutzränder, die wollte halt auch niemand sehen. Die Rede ist von Britney Spears und ihrem Meilenstein Oops, I Did It Again. Schon ihr Debüt 1999 mit gerade mal 16 Jahren war ein Mega-Erfolg, Baby One More Time. Über 30 Millionen Mal hat sich's verkauft, eins der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Und jetzt das. Sie hat es nochmal getan und geschafft. Ein gutes Jahr später, am 15. Mai 2000, erscheint Oops, I Did It Again. Und das gehört mit über 20 Millionen verkauften Einheiten auch zu den absoluten Topsellern der Musikgeschichte. Aber wie eingangs schon erwähnt, es ist musikalisch absoluter Pop-Hochglanz. Britney ist jetzt erwachsen, will einen Imagewechsel und bekommt den auch hin. Es wird richtig geklotzt damals. Nicht ganz 100 Beteiligte sind in den Credits aufgeführt, darunter auch die Erfolgsproduzenten des ersten Albums wie Christian Lundin und David Kreuger und Max Martin. Neu in der Riege der Produzenten ist aber auch zum Beispiel Robert John, genannt Matt Lang, der damalige Ehemann und Produzent von Shania Twain. Mit AC/DC war er nicht verheiratet, als Produzent war er aber eben auch da verantwortlich für Alben wie den Meilenstein Highway to Hell. Wow, was für eine Bandbreite. Auch über diese unfassbare Anzahl von Produzenten werden wir jetzt noch reden. Und natürlich zuallererst über Britney, die tanzende, lächelnde, singende, gurrende, irgendwie klinisch reine und trotzdem auf verstörende Art verruchte, die uns mit dem Album zumindest erahnen lässt, dass die Entwicklung vom Kinder zum Megastar alles andere als nur glücklich gewesen ist. Überaus anspruchsvoller Themenkomplex zwischen Popkultur, Musik und persönlichem Drama. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass die kindliche Musikbegeisterung von Katharina Heinius maßgeblich von Britney Spears geprägt wurde. Hallo Katharina.
Hallo.
Und dann ist da noch ein Mann bei uns, der als junger Musikredakteur vor 25 Jahren geflasht war von Britney. Auch der war da nicht der Einzige. Stefan Fahrig. Hallo.
Absolut.
Stefan.
Absolut.
Das Jahr 2000, oh mein Gott, wer erinnert sich nicht daran, das Ende der Welt schien nah. Programmierer hatten bei PCs, Servern und Großrechnern und so weiter vergessen, dass man ihnen beibringen musste, dass es ein neues Jahrtausend geben könnte. Ein weltweiter Daten-Super-GAU wurde befürchtet. Dank eifriger Programmierer und umsichtiger User hielten sich die Folgen allerdings in Grenzen. In den USA sollte zum Beispiel ein Autofahrer Kfz-Steuer für die letzten 100 Jahre nachberappen. Aber wie gesagt, bis auf solche kleineren Pannen blieb alles ruhig damals. Der Weltuntergang wurde jedenfalls verschoben. Die CDU ist in der Spendenaffäre verwickelt. Wolfgang Schäuble tritt als Parteivorsitzender zurück. Ihm folgt Angela Merkel. Altkanzler Helmut Kohl muss auf Druck der Partei seinen Ehrenvorsitz abgeben. Sein abschätzig ausgesprochenes Wort Bimbis, pfälzisch für eingedickten Birnensaft, Hintern oder auch Geld, wird in ganz Deutschland zum geflügelten Wort. In Russland wird Wladimir Putin neuer Präsident, ein Mann aus dem KGB, der lange in Dresden gelebt hat. George W. Bush wird mit hauchdünner Mehrheit zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Erst Wochen nach seiner Wahl spricht das oberste Gericht der USA Bush den Sieg zu. 573 Stimmen fehlen seinem Herausforderer Al Gore von den Demokraten am Ende. Die erste Besatzung erreicht die ISS, die internationale Raumstation, ist die größte von Menschen je im All gebaute Maschine. Platz 1 der deutschen Singlecharts ist Anton featuring DJ Ötzi mit dem Anton aus Tirol.
Ich bin so schön.
Anton aus Tirol.
Meine Geschichte
zu warten,
seine
Wahnsinn. Ja, der Anton aus Tirol.
Ich kann den Text auswendig.
Zurück zu Britney Spears. Die landet nämlich mit Lucky auf Platz 10 der Jahrescharts. Immerhin. Der nächste 2000er Meilenstein, den wir hier besprechen, kommt am 19. Mai raus. The Marshall Mathers LP von Eminem. Und jetzt wieder zurück zu Oops, I Did It Again. Erzähl uns die Vorgeschichte zum Album, Stefan.
Ich hol mal etwas weiter aus. Und zwar liegt das einfach daran, dass ich glaube, dass es heute nicht nur um die Musik, nicht nur um das Album geht. Also ich finde, dass der Meilenstein von heute ist vielmehr auch die Person Britney Spears als popkulturelles Phänomen. Also fange ich sehr früh an, nämlich in ihrer Kindheit. Sie ist aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Mississippi. Ärmliche Verhältnisse. Ihre Familie ist das, was man heute so als White Trash bezeichnet.
Böses also, Wort.
Ja, aber es, weiße Familien, die finanziell
prekäre Verhältnisse
arm, arm sind, um es einfach so, so zu sagen. Britney, die flüchtet sich dann natürlich aus diesen Gründen in so eine Art Traumwelt. Ihre Mutter erkennt ihr Talent relativ früh, schickt sie dann ab dem dritten Lebensjahr auf Gesangs- und Schönheitswettbewerbe. Wer diese Welt übrigens mal miterleben will, den empfehle ich den Film Little Miss Sunshine, weil das ist so eine ganz eigene amerikanische Welt. Da geht es auch um die Tour zu so einem Wettbewerb, weil die Tochter unbedingt dran teilnehmen will. Aber es ist ein ganz anderer Spin natürlich. Aber gerne mal reinschauen, diese Welt von Schönheitswettbewerben, Gesangswettbewerben in den USA, Little Miss Sunshine, nur so am Rande. Britney, die wird aus finanziellen Gründen natürlich mehr und mehr von den Eltern instrumentalisiert. Die sehen ihre Chance, sich wirtschaftlich besser stellen zu können mit dem Talent in der Familie. Es geht nach New York. Nach den ersten Rückschlägen wird Britney dann mit 11 Jahren im Mickey Mouse Club aufgenommen. Auch im Mickey Mouse Club so Leute wie Ryan Gosling, Justin Timberlake.
Es war eine Fernsehserie
und ist seit den 50ern in den USA absoluter Kult und sehr, sehr, sehr stark verwurzelt im Leben der Amerikaner. Also es ging darum, dass diese Stammbesetzung, die hießen dann die Mouseketeers, die traten auf, Tanznummern, Musiknummern, Spielszenen. Wie gesagt, dieser Mickey Mouse Club ist unheimlich stark in der Kindheit der Amerikaner verwurzelt. Britney beschreibt den Mickey Mouse Club als Bootcamp, in dem sie, ich zitiere mal, brave Kämpferin für den Pop ausgebildet wurde. Das wird den anderen, Justin Timberlake, ihr später Freund, den ging es dann natürlich, Christina Aguilera, die haben dieselbe Lehre durchlaufen. Dank neuem Manager nimmt sie dann Jive Records unter Vertrag und da kommt es dann zur Zusammenarbeit mit dem schwedischen Produzenten und Songwriter Max Martin. Mhm. Du hast zu Recht gesagt, es sind 100 Leute auf dem Album drauf und es gehören auch viele dazu, zu diesem Universum, aber die Hits, dafür ist eigentlich Max Martin verantwortlich. Und der hat ja schon vorher den Backstreet Boys zum Erfolg verholfen, Millennium. Mit der CD mit dem Album haben es die Backstreet Boys dann auch nach Amerika geschafft, muss man einfach mal sagen. Und sie produzieren das Album One More Time, schlägt richtig ein, auch als Single-Hit vorher und löst so eine richtige Britney-Mania aus, muss man sagen. Also überall, ich glaube, die Katharina auch, Tanzen Mädchen, die Britney-Choreografie.
Es war halt einfach, hatte Wumms.
Ja, und wir kennen natürlich neben den Britney-Choreografien auch das berühmte Schulmädchen-Video mit diesem Lolita-Mädchen-Image von Britney. Trotzdem spricht es Teenager an und sie wird so ein Role Model für Teenager in dieser Zeit schon. Britney geht dann mit dem Album durch die ganz harte Schule. Die kennen wir so in Deutschland nicht, aber das ist so in Amerika Standard. Da musst du durch die Malls ziehen, also durch die Einkaufszentren und dich richtig abarbeiten. Also sie kommt dann später auch in die TV-Shows rein. Sie ist zu dem Zeitpunkt dann schon 18. Und wir haben ja vorher die Geschichte gehört von den Eltern, versucht sie mehr Selbstbestimmung für sich zu erreichen selber. September 99 startet es dann mit den ersten Aufnahmen zum neuen Album in New York und dann geht es eben für 2 Wochen, wird sie nach Stockholm geschickt, zu Max Martin ins Studio und dann geht so eine kleine Weltreise los. Also Stockholm ist das Zentrum, dort werden die Hits schon von Max Martin produziert, aber es wird weiter produziert. Robert Lang, du hast ihn erwähnt, in der Schweiz, später in Florida, dann in New York nimmt sie noch Vocals auf. Ist so ein richtiges Puzzle, eine Weltreise, wo dieses ganze Album aufgenommen wird. Der Druck ist enorm hoch, muss man sagen, weil das erste Album hat prima funktioniert und alle fragen sich, kann Britney diese Anforderungen nochmal erfüllen und kann sie da weiter anknüpfen?
Ist ja oft so beim zweiten Album, ne? Dass du sagst, wenn du so einen Mega-Erfolg hast mit dem Debüt, ist ein riesiger Druck, der dann
ist. Ist übrigens auch ein sehr intelligenter Titel für ein zweites Album. Oops, I Did It Again.
Ja. Habe ich so nicht drüber nachgedacht. Das ist, ja, mag sein. Sie erfüllt auch die Erwartungen. Wenngleich sie in den USA keinen Nummer 1 Hit schafft, zweimal Top 10 ist, aber weltweit ist das Album unheimlich erfolgreich und sie wird mit Oops, I Did It Again zum Star. Sie wird Pop-Prinzessin, die Princess of Pop. Und wird mehr und mehr zu einem Role Model für die Teenager. Es wandelt sich das Bild. Wir werden drüber reden von diesem Mädchen vom Lande, von dem Teenager wandelt sich her hin zu einer Person. Sexiness, darf man das sagen? Ja,
natürlich.
Das ist ja auch das, was sie möchte, denn sie verändert ihr Bild bewusst mit dem Album. Also das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die sie auch trifft, die natürlich auch das Umfeld mittrifft, aber sie verändert sich ganz entscheidend. Darum sage ich, ist es nicht nur die Musik, sondern ist es vor allem diese Person, Britney Spears, die als Phänomen viel zum Meilenstein beiträgt.
Mhm. Und warum ist es für dich ein Meilenstein, Katharina? Jetzt erzähl uns von deiner Britney-Sozialisation, oder?
Ja, es ist in erster Linie ein, ich finde, popkultureller Meilenstein, ein Zeitgeistphänomen, also Britney Spears und vor allem ihr Umfeld. Also das muss man ganz klar sagen, nicht sie alleine, sondern wir sprechen immer von dem Umfeld. Sie hat keinen dieser Songs selbst geschrieben, sie hat sie gesungen, aber das Umfeld hat sie gemacht, ne, zu dem gemacht, wie wir sie wahrgenommen haben. Und dieses Sie und dieses Umfeld gemeinsam schafft es praktisch dieses komplette Pop-Business Ende der 90er einzufangen und auf diesem Album auch irgendwie zu bündeln. Also auch das Image, was sie hat, auch dieses Britney-Bitch-Image, was sie mitbringt. Dance-Pop ist drauf, dieser Dance-Pop-Vibe. Es gehört natürlich optisch von ihr dazu. Sie ist blond, sie ist jung, sie ist sportlich, sie tanzt. Ganz wichtig, Ende der 90er, sie tanzt. Ja, auch das ist ein Zeitgeist-Phänomen.
Also ich kann es ja mitten aus dem Nähkästchen plaudern. Katharina hat heute die komplette Choreo durchgetanzt in der Redaktion. Das ist noch voll drin. Wir waren alle sehr beeindruckt.
Ja, sie hat einfach die gängigen Moves der Zeit drauf und sie arbeitet hart. Im Studio arbeitet sie hart, sie arbeitet auf der Bühne hart, sie arbeitet vor der Kamera, also für ihre Musikvideos extrem hart, die ja auch ganze Stories irgendwie erzählen. Es ist erstmal das Werk einer sehr jungen und auch sehr talentierten Frau, die späteren Pop-Diven auch geprägt hat. So jemand wie Taylor Swift zum Beispiel schaut auch auf Britney Spears, ja. Was danach alles passiert ist, all diese Abstürze und Schlagzeilen, all das Unschöne, also der große Fall der großen, Stefan hat so schön gesagt, Pop-Prinzessin, man kann sie wirklich so bezeichnen, das ist die tragische Geschichte dieser jungen Frau, deren Musik damals aber wirklich absoluter Zeitgeist war und auch ist und uns, also zumindest mich auch ganz persönlich an diese Zeit erinnert, wie ich als 10-Jährige, und du hast es gerade gesagt, im Hof meiner Eltern stehe mit dem CD-Player und diese verschiedenen Moves nachtanze, auch Playback dazu singe und einfach Spaß habe an der Musik, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Produktion des Albums und für dieses ganze Album, Spaß zu haben. Und deshalb, weil es eben dieses Zeitgeistphänomen ist, weil es auch eine auf irgendeine Art auch einen positiven Vibe hat. Deshalb ist es ein Meilenstein und deshalb freuen wir uns schon auch, wenn wir auf 90er, ich sage jetzt mal bewusst 90er-Partys gehen, weil das ist schon noch ein 90er-Phänomen, was wir hier haben, obwohl das Album 2000 rausgekommen ist und diese Songs laufen.
Danke, also mir geht dann nochmal der Gedanke durch den Kopf, eben wo du gesagt hast, diese Abstürze von der Pop-Prinzessin. Also für mich ist das auch, was Stefan erzählt hat, das wird uns hier auch schon begegnen auf diesem Album in den Songs. Das ist auch dieses Tanzbären-Phänomen. Also wenn Eltern ihre Kinder so zu solchen Entertainment-Maschinen, man muss ja fast sagen, abrichten. Ne? Also ich musste unweigerlich an Michael Jackson auch denken in dem Zusammenhang.
Es ist dasselbe Phänomen, aber nochmal eine ganz andere, so komisch wie es klingt, Generation von Kinderstars. Also du hast so, fängt an mit Judy Garland, du hast Michael Jackson, du hast Drew Barrymore, all diese Kinderstars selber. Und wir sind jetzt, und das ist eben auch dieser Zeitgeist, am Punkt angekommen, wo Kinderstars, das ein richtiges Business wird. Also das ist nicht mehr Judy Garland, ja, die ist talentiert und klar werden die auch bevormundet und diesem, aber es hat sich jetzt zu einem richtigen Geschäft entwickelt und da ist sie halt mittendrin, in diesem Kinderstar-Geschäft.
Also diese Diskrepanz zwischen den geschundenen Kinderseelen und dieser äußerlichen Erscheinung finde ich immer
Naja, man muss, gruselig. Stefan hat es ja gut erklärt auch, sie ist ja durch die Welt gejagt worden, kann man fast sagen. Sie hat Songs aufgenommen zwischen Auftritten, ihr Kalender war ja voll mit Terminen und ihr wurde ja immer gesagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das und hier lernst du das und hier singst du das und hier tanzt du das. Es ist ja nicht so, dass das in irgendeiner Form eine natürliche Entwicklung folgt.
Ja, ja.
Sie ist eben gemacht worden. Mhm. Sie hat es auch mit sich machen lassen.
Auf
und
der
sie
anderen
hat
Seite
auch ihre
hat sie
Talente,
großen Einfluss gehabt.
Ja, sie hat auch
hat
ihre,
sie auch, ne?
Ja, sie hat auch ihre Talente eingebracht und sie wollte das alles ja,
ja
auch.
Ja,
ja. Aber das ist immer, das glaube ich, eine ganz schwere Gratwanderung zwischen ich möchte diesen Erfolg, ich arbeite hart dafür und ich möchte aber auch nicht ausgenutzt werden, ich möchte nicht
Wir können uns vorstellen, ja, was das mit Menschenseelen macht. Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. So, und jetzt rein ins Album. Ups, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Ups, I did it again. Britney Spears will reifer sein, erwachsener und dann macht gleich der Opener klar, dass sie wieder das Gleiche tut. Die Nummer heißt nicht nur genauso, sie klingt auch ganz ähnlich wie Baby One More Time. Die Kritik ist gespalten. Kollege David Brown vom Entertainment Weekly hat damals geschrieben, dass die Nummer lächerlich abgeleitet sei von Hit Me Baby. Und der Rolling Stone hat die Nummer sogar mit Barbara Streisands Woman in Love und sogar den Smiths mit I Started Something I Couldn't Finish verglichen. Das hat man wirklich selten, dass die Einordnung einer Nummer von kommerzieller Massenware bis zu Indie-Bands wie den Smiths reicht. Stefan, mir geht es ganz ähnlich, zumindest was die Ambivalenz zu Britney mit diesem Song angeht. Wie siehst du das?
Wir reden bei dem Song, natürlich wird kritisiert, dass es klingt wie Baby One More Time, weil es natürlich fast das identische Produzenten- und Songwriter-Team ist, weil das Prinzip ist Never Change a Winning Team und wir reden jetzt in der Hauptsache über Max Martin. Da ist natürlich ein Riesenteam noch drumherum. Und Max Martin, das Katharina hat sich dann auch intensiv beschäftigt, hat bei Dennis Pop gelernt. Dennis Pop kennen wir. Wenn ABBA Schweden auf die Landkarte der Popmusik gebracht hat, hat er den Schweden-Sound auf die Landkarte der Welt gebracht mit Bands wie Ace of Base und auch Dr. Alban. Das hat Dennis Pop geprägt.
Die sich ihn ja gesucht haben. Ace of Base sind zu ihm gekommen, weil sie seinen Sound mochten, seine Beats. Also er hat sich auch nicht als Musiker verstanden, sondern eigentlich als Beat Generator. So
Beat
diese,
Generator.
Ja,
oder Schlaggenerator.
Diese Beats, die wir eben hier auch für Britney brauchen. Ne? Diese Dance-Pop-Leichtigkeit.
Und gerne reinhören. Meilensteine, Ace of Base. Da reden wir über Dance-Pop. Auch nochmal ausführlich. Und jetzt haben wir Max Martin. Er ist Schüler. Er entwickelt das weiter. Und wir gucken mal auf seine Bilanz. 27 Nummer 1 Hits.
Krass.
Davon 25 auch produziert.
Wir müssen ganz kurz dazu sagen, warum er es weiterentwickelt, weil Dennis Pop nämlich gestorben ist.
Ja.
Er musste es weiterentwickeln und dieses Studio weiterführen. Also er war praktisch der Nachfolger.
Ja, da tut er mir ein bisschen leid, dass er es weiterführen musste. Das ist immer so ein Haufen.
Ich kann nicht anders. Ich wusste jetzt 27.
Ich meine, er war auch sicherlich froh, an dem Punkt zu sein, denn er hat vorher 13 Jahre schon im Musikbusiness rumgedümpelt und hat da mit Bands und als Musiker und als Produzent nicht so viel vom Teller gerissen, bis er halt in die Lehre von Dennis Pop ging und das auch einfach ein guter Typ ist. Und bei 27 Nummer 1, dann sagst du, okay, da muss man eine Art Hitformel gefunden haben.
Ja.
Also viele sagen, wie schreibt man einen Hit? Ich weiß nicht, wie man einen Hit schreibt. Er hat es schon verraten, wie er Hits schreibt und die ist ganz einfach. Kiss. Keep it simple. Das ist immer der Vorsatz von Max Martin gewesen. Alles so einfach wie möglich, harmonische Strukturen. Es gibt Statistiken, dass er, glaube ich, nie mehr als 4 Akkorde in seinen Songs verwendet. Melodien, Hooks, alles sehr simpel gehalten. Aber gerade, und deshalb, es kommen ja viele, oh Pop, das ist so Fließbandmusik. Aber der Witz ist, in dieser Einfachheit auch was Interessantes abzubilden, was dich zu der Musik zieht.
Ja.
Das ist enorm harte Arbeit. Also das vergisst man immer. In dieser Einfachheit liegt enorm harte Arbeit, weil du musst ja auch ein Interesse für dieses einfache Produkt Popmusik muss sein Interesse wecken. Und das konnte Max Martin. Er setzt immer wieder auf ein ganz einfaches Prinzip, wir haben eben schon drüber geredet, die schnelle Erkennbarkeit. Es ist so, dass er auch vom DJ-Business her geprägt war und wusste, okay, wenn ich einen Dancefloor mache, müssen die Jungs, die da unten tanzen, sehr schnell begreifen, das ist der Song und ich kann tanzen. Und deshalb ist ihm klar, okay, ich muss Erkennbarkeit schaffen. Bei Oops, I Did It Again macht das natürlich im Intro mit diesem, er könnte auch sagen, hallo, das ist Oops, I Did It Again, er macht Durm, Durm, er hat diese Signalwirkung, hat dabei One More Time natürlich auch. Er macht das, was viele Songwriter machen, er nimmt Dinge im Intro voraus, die nachher im Chorus wieder auftauchen, sodass du den Eindruck hast, da habe ich doch schon gehört, also das kenne ich doch, also das ist... Es klingt nach einfachem Songwriting und einfacher Produktion, aber es ist wirklich schwierig, das so darzustellen in der Einfachheit der Popmusik. Und dann wurde er mal gefragt, was so sein Geheimrezept ist zum Hitschreiben. Und dann sagt er ganz einfach, klaue nur bei den Besten, Punkt 1, Punkt 2, ganz viel Liebe. Und mit dem Klauen bei den Besten, da meint er sich dann auch schon mal selber, weil hören wir mal rein in den Opener von Baby One More Time. Dasselbe Prinzip nimmt er jetzt im Prinzip wieder. Hier hat er dieses Piano als klares Signal und bei Oops macht er dasselbe, ein bisschen umgewandelt, wieder so ein Signal, um zu sagen, okay, den Song erkennt man immer, One More Time, das hört man, da weiß man, okay, da muss noch keiner gesungen haben, das One More Time. Und ähnliches mit Oops, da klingt es so. Das gleiche Prinzip, aber abgewandelt. Ja. Aber warum soll man es auch ändern? Also wenn du ein Haus baust, dann wird es auch immer gleich gemauert.
Ein Fundament haben.
Ja, natürlich, natürlich. Max Martin haben wir eben gesagt, der hat so den DJ-Blick, es muss alles wiedererkennbar sein. Und nicht nur Prinzipien, er recycelt auch seine eigenen Sounds. Die gehören auch zum Toolkasten dazu. Wir haben eben vorhin schon von den Backstreet Boys geredet, dass er sie zum Erfolg geführt hat. Und da bedient er sich, sagt er sich, okay, da habe ich gute Sounds gehabt, die haben Erfolg, die nehme ich wieder. Ja? Und ein geiler Sound, finde ich, das ist so ein Froschquark-Sound am Synthesizer. Der klingt dann so. Das ist Quark, Quark, Quark. Und das ist so, weil wir von der Toolbox gesprochen haben, er hat so, glaube ich, einen Fundus an Sounds, die er immer wieder bedienen kann. Das gehört dazu. Und bei den Backstreet Boys, weil wir davon sprachen, da hat er den Frosch-Sound auch schon ein bisschen anders produziert. Und dann klingt der Frosch so. Larger than life. Ich habe es ein bisschen hintereinander geschnitten, dass wir den Frosch quaken hören. Und dann kommen auch immer wieder Elemente dazu, die so ganz unterschwellig eine besondere Wirkung entfalten sollen. Das sind entweder Synthesizer-Sounds, die wirklich crazy sind, die du nicht bewusst wahrnimmst, aber die im Sound wirklich was tun dafür, dass du Gesang, Gesamteindruck hast, dass es angenehm ist, dass es fließt. Und in dem Song ist etwas Besonderes dabei und das ist ein gesampelter Atma. Also das benutzt er in dem Song wie ein Shaker, also wie ein Perkussionsinstrument. Und da hören wir jetzt mal rein. Geiler Effekt.
Ja, es unterstreicht aber auch diese Sexiness
nochmal von Britney. Das erzeugt natürlich unterschwellig auch diese sexuelle Spannung, diese Sexiness, die sie darstellen will, die dann auch verstärkt wird, weil Britney in dem Song sehr stark die Endsilben veratmet. Ja, also kennen wir so ein bisschen von Michael Jackson. Und wenn sie das macht, dann hören wir mal rein, wie das dann klingt. I think I did it again.
I made you believe we're more than just friends. Mir ist das zu oversexed. Ich kriege das überhaupt nichts. Da geht gar nichts.
Ich bin auf deiner Seite. Wir reden aber auch hier drum, wie es funktioniert. Also nicht... Oh Gott. Keine Beurteilung.
Ja, klar. Nein, so funktioniert es, klar.
Wir wollen hier drüber reden, wie es funktioniert. Auch Michael Jackson macht, er benutzt das sehr perkussiv immer, diesen die letzte Silbe wegatmen. Sie ist natürlich, benutzt sie schon, um da so eine Sexiness mit reinzubekommen. Das mit dem Atmer als permanent Perkussion ist unweigerlich, erzeugt das eine ganz klare Wirkung auf dich als Zuhörer, wenn du das so wahrnimmst. Und dazu haben wir noch ein paar schöne Sachen, die er auch natürlich aus One More Time mitgenommen hat. Das ist die Gitarre, so ein bisschen psychedelic Wawa Sound. Finde ich super. Reinhören. Wenn du den Song so hörst, nimmst du es nicht wahr, aber es ist ein geiler Track.
Das ist wirklich geil. Das finde ich more sexy than Britney.
Also, das sind so diese kleinen Baukästen. Du hörst es, hör dir den Track jetzt nochmal an und du wirst nur noch diese Gitarre hören. Ja. Genau wie bei One More Time. Und was brauchen wir jetzt noch zum Schluss? Es sollte ja Spaß machen und tanzbar sein. Also packen wir einen Funk-Bass aus und da geht's richtig mal ploppend ab. Hier kommt er. Wieder ganz simpel. Das ist nicht dieser overdosierte Funk-Bass.
Ja.
So.
Ja.
Aber er knackt schön, er ploppt schön. Und das sind einfach mal so ein paar Stilmittel, die er verwendet. Sich bedienen bei Sachen, die er hat. Bedienen bei Dingen, die gut funktioniert haben. Sehr gute Verteilung der Layers, wie man sagt, also der Spuren. Sehr viel kleinteiliges Zeug, was Atmosphäre schafft. Also es gibt wirklich Keyboard-Sounds. Ich hätte sie mitbringen sollen, denkst du, wo sind denn die in dem Song? Aber sie sind alle da, wenn man genau hinhört. Und das ist sein Erfolgskonzept, wie er Songs schreibt. Und das macht er einzigartig und arbeitet wie ein Tier. Und
Katharina. Ich finde das super schön, wie du das dargestellt hast, Stefan. Ich möchte es noch durch ein Hitprinzip von Max Martin ergänzen.
Ja.
Er selbst nennt es das Melodic Math Prinzip, also die melodische Mathematik. Und auch die beruht auf der Idee, es simpel zu halten, es ganz leicht zu machen und die Melodie vor den eigentlichen Textinhalt zu stellen. Deswegen gibt es auch Textzeilen bei den Backstreet Boys, die nicht so wirklich Sinn ergeben. Hier gibt es auch manchmal Zeilen, die nicht so wirklich Sinn ergeben, aber ist egal, weil die Melodie ist der Fokus. Das ist das, was für Max Martin wichtig war und auch ist, wenn man sich Folgeproduktionen von ihm anhört. Und die Idee ist relativ einfach. Er benutzt Verspaare und versucht, die gleiche Anzahl von Silben zu wiederholen.
Mhm.
Das ist sein Prinzip. Und alles, was ablenkt oder was die Melodie unordentlich machen könnte, das muss raus. Also das gehört da nicht hin. Und bei Oops, I Did It Again ist es ja zum Beispiel so, sie singt Oops und dann können wir mal mitzählen auf 5. I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Sind immer 5 Silben. Und darum ging es ihm, das leicht zu halten. Das macht es auch fluffig. Das hat auch was mit diesem Ohrwurmfaktor zu tun, warum man diese Dinge dann nicht los wird. Und diese Methode finde ich als Komponistin und so als Songwriterin finde ich total interessant. Melodic Math. Also melodische Mathematik kann ich viel mit anfangen.
Britney ist also nicht mehr das kleine, unschuldige Mädchen aus Hit Me Baby. Sie spielt jetzt mit einem Typen, flirtet und macht ihm was vor. Und ist sich dessen sehr bewusst. Das Ganze wird dann noch in Dialogform fortgesetzt, der an einen legendären Film aus den 90ern erinnert. Bevor wir aufs Video eingehen, hier nochmal zur Erinnerung.
Britney, before you go, there's something I want you to have.
Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
Yeah, yes it is.
But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Oh, you shouldn't have.
I went down and got it for you. Das finde ich die geile
Zeit. Britney, bevor du gehst, möchte ich dir etwas schenken. Oh, es ist wunderschön, aber warte mal, ist es nicht das? Ja, das ist es. Aber ich dachte, die alte Dame hätte es am Ende ins Meer geworfen. Nun, Baby, ich war unten, um es für dich zu holen.
Oh, das hättest du nicht tun sollen.
Natürlich eine Anspielung auf den Film Titanic. Rose, die das Diamantenkollier Herz des Ozeans am Ende im selbigen versenkt. Das Video ist eine Reise zum Mars und bis in die Tiefen des irdischen Ozeans, Katharina.
Ja, die Idee stammt von Britney Spears. Sie hat sich hier eingebracht, was die Idee und die Ausgestaltung des Videos betrifft. Sie haben es gedreht am 17. und 18. März 2000 in den Universal City Studios in Kalifornien. Und ihre Idee war es tatsächlich, sie möchte gerne auf den Mars und dort singen und tanzen und sie würde gerne einen roten Overall tragen. Und das hat sie ja auch tatsächlich so gemacht und umgesetzt, was auf jeden Fall ihre harte Arbeit unterstreicht und auch ihr absoluter Wille, das durchzuziehen und das zu machen. Und die Drehtage waren angesetzt, wenn man sich die Videos anguckt, da sind ein Haufen Leute beteiligt, Tänzer, Choreografen, Kameramänner, oder Frauen. Also es ist auf jeden Fall eine Riesentruppe. Also wenn man das cancelt und dann einen neuen Termin ansetzen will, das ist echt schwer. Es ist aber tatsächlich ihr eine Art Kamerablende auf den Kopf gefallen während der Dreharbeiten und sie hatte eine Platzwunde am Kopf und die musste mit 4 Stichen genäht werden und ihre Mutter hatte auch Angst, dass sie eine Gehirnerschütterung hat und sie hat dann 4 Stunden hat sie sich zur Seite gesetzt, hat sich ausgeruht und nach 4 Stunden hat sie dieses Ding fertig abgedreht und das zeigt einfach, was sie für einen absoluten Willen hatte, das durchzuziehen. Und was für eine Power und für eine Energie sie da auch reingesteckt hat.
Oder dass sie als Kind so gedrillt wurde, dass es für sie selbstverständlich ist, diese Werke zu Ende zu bringen. Was manchmal so meine Idee ist. Sie war
ein gedrillter Star.
Für die gibt's, die hat keine andere Welt erlebt, als wenn da was zu Ende geführt werden musste. Mutter hat gesagt, mach es, dann musste sie es tun. Aber natürlich
ihre Mutter hat ihr aber angeblich davon abgeraten, das weiterzumachen.
Aber der rote Cat Street, da hast du natürlich recht, weil der war vom Regisseur her nicht geplant. Die wollten es nicht haben, diesen Cat Street, diesen Lack. Sie hat dann nachts oder abends dem Kostümdesigner noch gesagt, sie will diesen Anzug haben und er hat ihn dann über Nacht fertig gemacht. Sie hat da viel noch Einfluss genommen und ganz klar, wir werden auch nachher nochmal weiter drüber reden, dieses Ziel, ich möchte dieses Sexiness als meine Befreiung, auch als mein Ziel durchziehen, das war schon da, hat sich das ganz klar gezeigt.
Wir haben es ja gerade vom Video gehabt und auch vom optischen Erscheinungsbild von Britney Spears. Es fällt auf, dass ihre makellose Schönheit so übertrieben erscheint, dass man sie damals gegen das technisch noch gar nicht für einen Avatar halten könnte. Mir geht das jedenfalls so, dass sie so künstlich aussieht. Das Bild vom Mars passt da ganz gut. Das wirkt ja so ein bisschen auf eine außerirdische Art schön. Für mich ist das eine völlig unglaubwürdige Ästhetik, auch auf dem Plattencover. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da zuerst ansprechen soll von euch, denn das Cover soll ja Frauen und Männer oder besser Mädchen und Jungs gleichermaßen, wenn auch auf unterschiedlichen Kanälen ansprechen. So habe ich das jedenfalls immer verstanden, oder?
Sie hat dann Buschelhaare, sie hat einen Zweiteiler an, aus Leder, sie hängt in Perlenketten. Das Ganze drumherum erinnert mich, alter weißer Mann, so ein bisschen, und nicht aus Erfahrung, so an einen Stripclub, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon so ein bisschen
klinisch rein und anrüchig
und zugleich. Trotzdem zugleich.
Ja. Aber Stefan, du hast da gestern in der Vorbesprechung was gesagt, was ich super spannend fand über dieses künstliche Ich.
Ja, es ist ein Phänomen, das in der Zeit beschrieben wird, in der Psychologie, ein Konzept der Psychologie, das nennt sich das falsche Selbst.
Okay, das falsche Selbst.
Das falsche Selbst, und das ist das, dass Kinder und Teenager sich eben nicht mehr mit dem identifizieren, was sie sind, sondern sie identifizieren sich mit einem Ideal oder einem Bild. Sie erzeugen quasi eine neue Figur. Kennen wir
auch. Ist ja fast wie ein Avatar.
Ja, und es ist heute natürlich, kennen wir, das ist das Grundprinzip des Social Media.
Ja.
Also diese ganzen Filter, das ist nicht mehr die Darstellung, ich bin ich und stelle mich als ich dar, sondern ich stelle mich als ein Bild, als etwas anderes dar und identifiziere mich auch damit.
Das ist das Gegenteil von authentisch sozusagen.
Ja. Aber es ist jetzt nicht negativ.
Es ist einfach ein
Konzept, das so beschrieben wird und das ja auch, und ich kann mich da nur wiederholen, auch der Katharina anstreben, was Britney bewusst benutzt. Wir reden immer davon, sie wurde gelenkt. Natürlich ist sie viel beeinflusst worden, aber sie war auch eine selbstbestimmte Frau. Wir werden nachher bei den MTV Awards auch nochmal sehen, was sie dort getan hat und wie sie das ausgedrückt hat. Und für sie war das der Weg. Und es war ja nicht, sie war ja nicht die Einzige, die das gemacht hat. Auch eine Christina Aguilera, die im Mickey Mouse Club hat, ist diesen Weg gegangen. Hin über Sexiness, sich als in einer Art feministischen Weise frei darstellen zu können. Oder Lindsay Lohan ist auch jemand, auch ein Kinderstar, die nachher sehr, sehr sexy aufgetreten ist. Das ist so ein Weg, der einfach funktionieren
aber
kann
so,
und den sie
immer
auch
so doppeldeutig amerikanisch zwischen Reinheit
da
und
kann
Verruchtheit.
Sie aber nichts dafür. Sie nichts, also ich glaube, sie weiß zwar um das Prinzip, aber ich glaube, sie nutzt es nicht radikal aus.
Katharina.
Also ich sehe hier auch nicht den Stripclub und ich habe mich auch damals als Zehnjährige, ich habe nicht gedacht, ich bin Britney Spears. Also das war auf gar keinen
da
Fall
nie
so.
Mehr.
Ich fand cool, dass sie getanzt hat und ich hatte Spaß an dieser Musik. Das war erstmal das. Ich finde, sie sieht absolut typisch aus für die Zeit. Also sie hat diese Hüfthose an, sie hat ein bauchfreies Oberteil. Das ist absoluter Zeitgeist. Und dieser Glitzer und Glamour ist absoluter Pop, was da hinten dran stattfindet. Das ist für mich kein Stripclub.
Guck mal hin, Pop. Ich glaube, das sind Matratzen. Im Hintergrund.
Also
das ist zumindest ein sind das Knöpfe.
Zeig mal, komm,
also für mich ist das ehrlich gesagt eine. Glaube, das kann auch in einem Einkaufszentrum sein, von einem Schmuckladen eine große glitzernde Wall. Also ich sehe da wirklich keine Matratzen und keinen Stripclub.
Ich muss sie ja nicht dauernd verteidigen. Ich meine,
nicht verteidigen. Ich will sie nur. Ja, Leute, ich will nur nicht, dass man da immer irgendwie.
Genau das ist ja der Weg, den sie gehen kann. Und das ist genau der Weg, warum sie nie gewinnt in ihrem Leben. Und weil sie in diesem System gefangen ist. Sie möchte sich befreien und auf der anderen Seite wird sie auch daran festgemacht, in Interviews zu der Zeit wird sie oder Justin immer nur gefragt, ob sie noch Jungfrau ist und ob was mit ihren Brüsten ist. Das ist dieses Sexiness bedienen. Dann wird sie auf der anderen Seite, wenn sie das selbst bedient, wird sie verachtet, beschimpft von den biederen Amerikanern. Auf der anderen Seite kriegt sie Riesenverträge bei Pepsi. Also sie ist gefangen und kann nie gewinnen. Später Janet Jackson haben wir dasselbe Beispiel. Janet Jackson, die sich endlich befreit, endlich über Rhythm Nation ein eigenes Selbstbewusstsein gewinnt und dann bei Nipplegate, ja, die komplette Karriere zerstört bekommt. Für einen Augenblick, der eigentlich, wo du sagst, hey, was soll das? Das ist diese Doppelmoral. Ich sage es jetzt mal, dass wir gerade in den USA, was Körperkult und Sex angeht, immer. Ich habe schon mal gesagt, die USA ist der. Da werden die meisten Pornofilme produziert, weltweit. Aber wehe, du zeigst bei einem Spiel wie Janet Jackson einen Brustnippel. Da bist du am Ende.
Ja, das ist diese.
Und sie ist halt den Weg gegangen. Ich möchte mich befreien über diesen einen Weg, konnte aber eigentlich nie gewinnen.
Ich würde gerne.
Warum sehe ich das nicht negativ, um das zu Ende zu führen? Das ist ihr Weg.
Ich würde gerne meine Rolle als Moderator, als Vermittler an dieser Stelle mal wahrnehmen. Und ich glaube, ich kann erklären, warum ihr beide so eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung von dem Cover habt. Weil, Katharina, du hast das Ganze natürlich in den Anfang der 2000er Jahre als junges Mädchen gesehen. Und der Stefan und jetzt kommt diese Generationenkiste. Wir kennen den Werbespot von Africola von 1968 noch. Und der ist exakt. Der ist dieses sexy Flower Power Pop of Cola, heißt das, glaube ich, der Werbeslogan.
Alles ist in Afrikola.
Preisgekrönter, völlig psychedelischer Werbespot. Und da, meine erste Assoziation war, diese Frau kommt original aus diesem Werbespot. Das war meine erste Assoziation, als ich dieses Cover gesehen habe. Für mich ist das auch so ein verruchter psychedelischer Hintergrund. Ich kann das absolut verstehen, was Stefan da assoziiert. Ich glaube einfach, dass das eine Generationenfrage ist. Aber das ist, ich finde es grandios, dass man sich über sowas so wunderbar die Köpfe heiß reden kann, über so ein Kunstprodukt, das dann auch irgendwie authentisch ist und dann doch wieder überhaupt nicht. Also Britney Spears erscheinen sich die Geister und das finde ich als Pop-Phänomen super spannend. Ich würde jetzt nämlich nochmal von der Albumreihenfolge abweichen und zu einer Neuinterpretation von I Can Get No Satisfaction kommen. Das hat einen Grund, der mit dem eben schon angesprochenen Auftritt bei den MTV Music Awards 2000 zu tun hat. Kommen wir gleich zu. Hier ist Satisfaction mal nicht von den Stones, sondern von Britney Spears.
Happy Birthday to
you. Ja, genau. Ja, oder die Version von Goldie Hawn von Hard Day's Night. Da habe ich dran gedacht.
I can't get no satisfaction.
Yo, I Get No Satisfaction mal nicht von den Stones, sondern bemerkenswert interpretiert und instrumentiert. Also an so eine heilige Kuh muss Frau sicher erstmal ranwagen, Katharina.
Oder Mann, wie in diesem Fall. Die Idee kommt nämlich von dem amerikanischen Musiker, Songwriter und Produzenten Rodney Jerkins. Mhm. Der war zu dem Zeitpunkt gerade Anfang 20, also 22, also so 3-4 Jahre älter als Britney. Und der hat zu der Zeit schon mit Mary J. Blige zusammengearbeitet, mit Whitney Houston, Jennifer Lopez und Destiny's Child. Das heißt, er war auch für die Plattenfirma groß genug, um eben auch für Britney arbeiten zu können oder erfahren genug in diesem Bereich. Und die Idee war, I Can't Get No Satisfaction so ein Janet Jackson-Gefühl zu verleihen. Und natürlich, irgendwie unterstützt ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, irgendwie unterstützt ja dieser Song auch das komplette Lolita-Image, also das Mädchen, das verführerisch daherkommt. Und es ist natürlich ein Song aus einer, für eine andere Generation. Mhm. Und ihr war ja auch bewusst, dass ja auch Männer in Scharen zu ihren Konzerten kamen. Das waren nicht nur junge Teenie-Mädchen, sondern es waren auch Männer. Und da ist dieser Song natürlich auch irgendwie, man hat schon auch das Gefühl von der Plattenfirma bewusst auch gesetzt. Auch eine Art Anknüpfungspunkt. Und sie haben den Song natürlich auch ein bisschen rüber transformiert in die 2000er Jahre. Aber man hätte sich auch einem weiblichen Vorbildsong bedienen können. Ja, also Donna Summer, Hot Stuff wäre vielleicht auch nett gewesen. Mhm. Aber nein, man greift auf die,
den Macho-Song schlechthin.
Ja, ja, und auch auf die Rockband, auch in der Zeit. Also ich meine, die Stones haben ja in den 90ern Stadien gefüllt und waren gerade auf ihrer großen Bridges to Babylon Tour. Also in dieser Tradition steckt das. Und auch, und dieses ganze Lolita-Image, also ich verstehe schon, warum dieser Song da drauf sollte. Sie ist ja im Februar 2000 bei der Grammy-Verleihung aufgetreten und hat ja auch performt. Und zwischen dieser Performance hat sie noch diesen Song eingesungen, schnell. Also das ist auch der letzte Song, der für dieses Album entstanden ist, macht dann diesen Song noch fertig.
Stefan, du hast vorhin schon erwähnt, diese MTV Music Awards, wo Britney diese Satisfaction-Version zusammen mit Oops performt hat und dann auch wieder so einen kleinen Skandal verursacht hat.
Da sind
also,
wir,
eigentlich, wenn man das heute anguckt, denkt
nein,
ja.
Nein, da sind wir auch wieder genau bei einem, um es nochmal, genau bei dem Punkt, über den wir die ganze Zeit auch bei Britney diskutieren. Also natürlich, ach, ein Skandal. Ja, mein Gott, was ist passiert? Britney tritt auf mit einem Anzug und mit Hütchen auf, beginnt mit Satisfaction, fängt an zu tanzen und reißt sich den Anzug vom Leib und hat einen fleischfarbenen Zweiteiler auch bauchfrei an mit viel Glitzer, Glitzer, Glitzer. Sehr sexy. Man hört auch im Publikum, glaube ich, jemanden rufen, Britney, come on, get it oder sowas. Also die männlichen Zuschauer sind auch entsprechend angeheizt. Aber das ist doch, sie ist mittlerweile 18 und jetzt ist sie in der Lage, auch das tun zu dürfen und zu können, was sie da tut. Und sie tut das.
Und sie hat auch, glaube ich, gesagt, sie wollte einfach nur schön glitzern.
Ja, und das ist genau das, nehme ich ihr auch ab. Und das ist, um es nochmal zu wiederholen, genau ihr Weg, den ich ihr glaube, auch aus der ganzen Geschichte raus, was wir bis heute haben, dass sie sich befreien wollte aus ihrer Umgebung und einen Weg gewählt hat, den wir allgemein als Sexiness, als Sexismus, nein, nicht Sexismus, aber so, die so ein sexy Image wählen, aber Katharina hat das absolut richtig gesagt, das ist Selbstbestimmung der Frau, das ist eine Form des Feminismus und die zeigt sie auch in diesem Auftritt. Mhm. Später hat sie noch die Schlange gehabt, dann hat sie noch Madonna geküsst, also es wiederholt sich ja auch immer wieder bei ihren Auftritten bei den Shows.
Ja, und es zeigt ja auch in der, das gehört ja auch irgendwie zum Pop-Business dazu, also der Anfang von Lady Gaga, wir erinnern uns an das Fleischkleid und auch an kurze Outfits, sie hat erstmal Schlagzeilen gemacht und hat auch am Ende funktioniert. Mhm. Ja, also das ist ja schon, oder Madonna, wir hatten es vorhin auch schon davon, das ist ja auch in gewisser Weise every news are good news, so, ne? Mhm. Ab in einem gewissen Karrierestatus. Mhm. Also alle News sind erstmal gute News, weil über einen geredet wird. Und ich glaube, dieses Prinzip nimmt sie auch. Ich möchte gern tatsächlich an dieser Stelle auch eine kleine Stelle von ihrer Autobiografie zitieren, weil sie sich schon auch. Und das unterstreicht nochmal, was Stefan auch gesagt hat, dass sie sich auch bewusst war, es zu tun. Also sie ist nicht nur geleitet worden, sondern sie wusste auch genau, was das für Auswirkungen hat. Und sie schreibt zu diesen Auftritten, auch nach diesem MTV-Auftritt: Inzwischen war mir noch etwas anderes aufgefallen. Ich bemerkte immer mehr ältere Männer im Publikum und manchmal wurde ich schier wahnsinnig vor Angst, wenn ich sah, wie sie mich lüsternd anstarren. Als wäre ich eine Art Fantasie-Lolita. Vor allem, weil anscheinend niemand glaubte, dass jemand wie ich nicht nur sexy, sondern auch clever oder begabt und trotzdem heiß sein könnte. Sie dachten offenbar, wenn ich sexy war, dann musste ich auch dumm sein. Und wenn ich heiß war, konnte ich unmöglich auch talentiert sein. Ich wünschte mir, ich hätte schon damals den Dolly Parton-Witz gekannt. Ich fühle mich nicht beleidigt, wenn ich Witze über dumme Blondinen höre. Ich weiß, dass ich nicht dumm bin und ich weiß auch, dass ich keine Blondine bin. Und dann schreibt sie, meine natürliche Haarfarbe ist schwarz. Wir haben es vorhin mal geguckt, Frank, im Mickey Mouse Club hat sie so dunkelbraun, rötliche Haare, rotblond. Also ja, in jedem Fall ist sie nicht diese helle Blondine, wie wir sie kennen.
Spielt aber auch eigentlich keine Rolle,
spielt auch keine Rolle, aber für das Image, für ihr Image spielen die blonden Haare dann doch eine Rolle.
Wenn wir den Opener Oops, I Did It Again als Hinweis darauf verstehen, dass Britney jetzt nicht mehr ein unschuldiges Kind ist, so ist Stronger der Ausdruck ihrer Selbstermächtigung. Vielleicht auch ihrer gewünschten Selbstermächtigung. Hier ist Stronger, die dritte Single-Auskopplung, auch produziert in Schweden von Max Martin. Und der Song kommt einem zuweilen tatsächlich sehr schwedisch vor, gell? Aber scheinen da ab und zu im Refrain durch. Kommen wir gleich noch drauf. Achtet mal drauf. Wieder so eine Pause.
Wichtig, Pausen sind wichtig in der Musik.
Erwähnt. Deswegen, bevor wir inhaltlich auf den Song eingehen, du hast die Gitarre dabei, hau rein. Was hat es mit diesem ABBA-Britney-Vergleich auf sich? Eigentlich haben wir es ja schon gehört.
Ja. Ich nicht. Ich bin immer noch gespannt.
Es sind so typische, ich möchte fast sagen, schwedische Akkordreihenfolgen, die die ganze Sache ein bisschen spannender machen, als man vielleicht so das im Popkosmos für gewöhnlich tun würde. Mhm. Und ich habe dafür mal Dancing Queen mitgebracht von ABBA und eben eine Zeile aus Stronger. Und es ist so, dass man das Gefühl hat, man rutscht kurzzeitig in eine andere oder in eine benachbarte Tonart, um sofort wieder zurückzukommen. Mhm. So, es ist ein ganz, ganz lustiges Phänomen. Ich mach's ganz kurz mal vor. Und zwar ist es: My loneliness ain't killing me no more. Es geht um diesen einen kurzen D-Moll. Mhm. Ich spiel's mal ohne. Um den geht's. Mhm. My loneliness ain't killing me no more. Singt sie, ne? Mhm. Und bei Dancing Queen haben wir: Oh, see that girl, watch that scene, taking the Dancing Queen. Wir genau diesen selben kurzen Abfall, ja.
Und du sagtest, das wäre typisch schwedisch?
Ja, also ich empfinde es, weil es bei vielen Produktionen von diesem Studio von Max Martin und auch von Dennis Pop wird diese Wendung verwendet.
Die sie sich bei Björn und Benny abgeguckt haben.
Die sie sich bei Björn und Benny abgeguckt haben.
Ich sag es mal,
Stefan.
1-4-2-5. Ja. Ist eine der bekanntesten Kadenzen. Und ich habe mal eine Statistik gesehen, dass er die 1-2-4, also die, das ist, wir haben schon mal drüber geredet, über Tonleitern, und die werden dann so in Stufen eingeteilt und da liegen Akkorde drüber und die haben bestimmte Funktionen und die werden in bestimmten Reihenfolgen gespielt. Mhm. So. Und da gibt es bestimmte Reihenfolgen von Akkorden, das ist die 1-4-2-5 Harmonik. Die, gerade die 2-5 ist eine Kadenz, ohne jetzt Katharina da auf die Schuhe drehen zu wollen, die ist millionenfach eine normale Kadenz.
Aber trotzdem hatte ich
95% der Max-Martin-Songs sind auf dieser Kadenz aufgebaut.
Ja, aber eben. Max-Martin-Songs, ne?
Nein,
du sagst es.
Alle Songs, weltweit.
Stefan, so, aber trotzdem war es ja so, dass ich diesen Song zum ersten Mal bewusst gehört habe in der Vorbereitung und sofort an ABBA gedacht habe.
Jetzt habe ich dem Dave den Song vorgespielt und gesagt, pass mal auf, es soll eine Assoziation zu Dancing Queen geben. Und Dave Jörg aus der Musikredaktion ist ja wohl der größte ABBA-Spezialist, den es gibt. Und er hat sich den Song viermal angehört und hat nicht einmal ABBA rausgehört.
Ja, so kann man
aber das. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja, das ist sehr verwandt, aber ich glaube einfach, weil es sehr verwandt ist, weil es so eine gängige harmonische Struktur ist. Aber ich finde die Beobachtung super. Ich darf ja mal meine Assoziation, weil ich habe gesagt, lernen bei den Besten, und ich glaube, er hat sich was abgeguckt. Bin ich 2 Jahre vorher bei Timbaland aus den USA und The Liar. Jetzt kommt The Liar. I've been watching you like the hawk in the sky. If I were you, on my prey. Boy, I promise you. Ist meine Assoziation gewesen.
Ich habe eher aber.
Harmonisch ja, aber rhythmisch ist
ja,
es.
Ja, stimmt. Ja, das war rhythmisch natürlich.
Weil
ähnlich.
Wir auch von den Pausen geredet haben.
Du hast ja vorhin so schön gesagt. Max Martin sagt, bei den besten Clown. Aber Justin Timberlake.
Stronger, Britney fühlt sich stärker. In Hit Me singt sie noch My Loneliness is Killing Me. Meine Einsamkeit bringt mich um. In Stronger heißt es My Loneliness ain't killing me no more. Die Einsamkeit bringt sie nicht mehr um. Auch hier vermittelt Britney Spears erwachsen geworden zu sein. Der Kollege Andy Bataya von Selencom schreibt, Stronger könnte die gesamte Selbsthilfeindustrie allein mit seiner Melodie vernichten. Stefan, ein Song, der Leben retten kann.
Was ist Selencom?
Selencom ist eine Musikwebsite.
Ja, Leben retten in dem Sinn, weil es natürlich in, wir haben darüber gesprochen, in ihrer Funktion als Role Model gibt sie natürlich da einiges vor, nämlich diese Selbstbewusstseinsschiene, die sie da hat. Sie singt, ich bin nicht dein Eigentum, ich brauche niemanden. Das ist, sie hat den Song nicht geschrieben, mal vorneweg. Also die Lyrics stammen nicht von ihr. Also ist das so ein bisschen rein interpretieren, was wir hier tun. Mhm. Aber es ist natürlich die Seite, das Umfeld, das sie hat, über das wir geredet haben, über das Instrumentalisieren ihrer Person aus wirtschaftlichen Gründen durch die Eltern, das Ganze eingebunden sein in diese wahnsinnige Pop-Maschinerie. Und dann geht sie hin und stellt sich hin, ich bin nicht dein Eigentum, ich brauche niemanden, stronger, ich werde stärker und stärker und stärker, was ja auch zu der Text ich bin nicht mehr allein, passt. Kann, das kann alles sein.
Ich fühle mich nicht mehr allein.
Fühle mich nicht mehr allein. Das kann natürlich, die Stronger kann ein Ausdruck gegenüber einem Mann sein, dass sie sich da emanzipiert in der Beziehung. Es kann aber auch natürlich Stronger gegenüber dem Musikbusiness, gegenüber dem Plattenboss sein. Es ist viel, aber sie stellt sich klar hin und gibt natürlich auch den vielen Teenagern, die mit wenig Selbstbewusstsein am Start sind, natürlich dieses, oh, guck mal, Britney, sie singt für uns, ich will mich befreien, ich will brauche niemanden mehr, ich konzentriere mich auf mich selbst, bin stronger, was dann auch in der LGBTQ-Community natürlich gern angenommen wurde, um sich da auch zu befreien. Und es ist, wir werden gleich auf den nächsten Song kommen, ist es natürlich auch wieder diese zwei Pole, denn wir reden gleich über Lucky. Eine ganz andere Geschichte, wo es um ein Mädchen geht, das dann plötzlich doch wieder ganz einsam ist im Erfolg.
Das Interessante ist ja auch, gerade hier, auch bei Stronger, man versteht ja den Text, ohne auch Englisch zu können. Ich war 10, als dieses Album rauskam. Ich habe gerade vielleicht mit Englisch angefangen, oder ne? Aber trotzdem hat man verstanden, was sie sagen will. Aufgrund der Komposition, wie es transportiert wird in der Musik, stronger than everything. Und es ist ganz,
empowernd,
ganz,
schon
ja,
von der Musik.
Und es ist ganz, ganz klares einfaches Englisch. Also alle Songs, die wir hier besprechen, die sind nicht wirklich kompliziert. Das heißt, man hatte auch eine Chance, auch als junge Teenagerin, gerade Teenagerin geworden, ja, an die Musik anzuknüpfen, weil man sie schon auch verstanden hat an bestimmten Stellen und weil sie Energie und auch Spaß gegeben hat natürlich, auch durch das Tanzen. Ja, also das war ja auch in der Zeit groß, Jazz, Dance und so. Mit deinen Freundinnen zusammen hast du auf diese Rhythmen getanzt und das war cool, das war großartig. Und der Text war relativ easy, das ist das, was ich hier noch sagen wollte.
Es gibt so Worte, die sind mir auf den zweiten Blick unangenehm. Stuhl-Performance ist wirklich ein sehr unschönes Wort. Und trotzdem trifft es auf das Video von Stronger zu. Britneys Ansage war, ich würde gern auf einem Stuhl tanzen oder in einem Auto fahren und mit meinem Freund Schluss machen. Das sind die drei Elemente, die vorkommen sollen, Katharina.
Ja, der Chair Dance. Ja, gibt es tatsächlich auch eine Tanzbewegung, habe ich gesehen. War für uns damals, weil ich es vorhin gesagt habe, war nicht relevant. Wir haben nicht mit Stühlen getanzt, wir haben einfach so getanzt. Aber er hat natürlich was Lassives, was Erotisches. Mhm. Es findet ja auch im Burlesque statt oder hier Flashdance, 80er, ganz berühmte Szene aus dem Film. Und Britney hat sich tatsächlich Inspiration dafür geholt von Janet Jackson und zwar aus den Videos The Pleasure Principle und Miss You Much. Und bei Britney scheint es mir so, dass sie den Stuhl erst verführt im Video. Sie umspielt ihn, sie umschmeichelt ihn, dann bändigt sie ihn und dann stößt sie ihn weg. Weil es ist so, als würde sie den Stuhl als eine Art Partner ansehen, mit dem sie kommuniziert. Und natürlich unterstreicht dieses ganze Video die Sexiness, die verführerische Kraft von Britney Spears. Und es ist auch wirklich, und das ist aber jedes Video von Britney Spears, ich habe mich auch total gefreut, die jetzt auch mal wieder en bloc so zu sehen. Sie sind alle spannend. Man schaut auch gerne hin. Sie haben auch tatsächlich auf ihre Art was Ästhetisches. Und sie funktionieren wie die Musik, weil auch das wollte Max Martin. Er will nie langweilig sein in seinen Songs. Nie. Und das schafft Britney auch mit ihren Musikvideos. Die sind nie langweilig. Das, finde ich, macht dieses Video oder die Videos von Britney Spears aus.
Inwieweit die Songs auf Oops, I Did It Again wirklich autobiografisch sind und Botschaften aus dem Innenleben von Britney enthalten, darüber kann man nur spekulieren. Sie hat die Songs nicht geschrieben, hat Stefan schon gesagt, aber immerhin ausgewählt, logischerweise. Wenn man mit dem Abstand von 25 Jahren und der heute bekannten, teils verzweifelten Geschichte von Britney Spears draufschaut, bekommt man schon ein beklemmendes Gefühl bei Songs wie diesem hier, Lucky.
This is a story about a girl named Lucky. Morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door.
Schön in die Musik umgesetzt.
Ja, das Türklopfen. Make-up, perfect smile, it's you we're all waiting for. There you go. Isn't she lovely, this Hollywood girl? Lucky! Im Video die Geschichte einer Filmdiva, die nach außen das perfekte Image zur Schau stellt und abends mit verschmiertem Make-up in die Kissen weint. Das ist nun das genaue Gegenteil von Stronger und man muss ja kein Hellseher sein, um Parallelen zum Leben von Britney Spears zu finden, Stefan.
Ich tue mich wirklich schwer mit dem Song. Natürlich ist es, am Ende kannst du ihren Schmerz fühlen. Und obwohl sie am Anfang sagt, das ist die Geschichte von Lucky, müsste es natürlich heißen, die ist eine Geschichte über mich. Also das wäre eigentlich das korrekte Intro. Aber es ist, die Bilder selber haben, also erreicht mich überhaupt nicht. Es ist diese typische Geschichte eines Hollywood-Stars, der einsam ist. Ich meine, das sind Geschichten, die irgendwie jedem Hollywood-Star. Diese Einsamkeit neben dem Ruhm ist am Ende, geht man doch alleine ins Bett, verweint und ich zitiere sie, mir in meinem Leben nichts fehlt, warum kommen dann nachts diese Tränen? Das ist zum ersten Mal, wo ich ihr das nicht abnehme.
Mhm. Ich finde es total interessant, dass sie am Anfang singt, It's a story about a girl named Lucky. Also die sich Lucky nennt oder die Lucky genannt wird. Also Lucky als Name benutzt. Wie wenn ich nicht sage Frank, sondern Lucky. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig bedeutet es Lucky You. Also du bist glücklich. Der glücklich, das wird praktisch doppeldeutig benutzt, weil im Refrain singt sie dann She's so lucky. She's a star. Okay. Also sie ist so glücklich. Sie ist ein Star. Und ihr wird praktisch unterstellt, weil sie ein Star ist, ist sie auch gleichzeitig glücklich. Und das ist aber nicht so. Das ist die Ambivalenz.
Ah.
Aber ich finde total interessant, dass sie eben auch Lucky als Name benutzt und nicht nur als Gefühl.
Mhm. Genau, und dieser Song, vielleicht gerade wegen dieser Ambivalenz der Protagonistin, ist auch zu einem ikonischen Song für Frauen im Showgeschäft geworden, Katharina.
Ja. Und es trägt auch diesen Mythos weiter irgendwie, oder Taylor Swift trägt diesen Mythos weiter. Sie hat 2011 diesen Song gecovert auf ihrer Tour, in ihren Konzerten. Und das war tatsächlich, ist so zu so einem Mitsing-Song geworden für diese junge, ich sag mal, Frauengeneration, die Taylor Swift ja auch anspricht und die sich ja auch auf ihren Konzerten versammeln, tatsächlich bei ihr Frauen. Und das finde ich ganz interessant, dass sie diesem Song praktisch eine Brücke gegeben hat und sich in diese Tradition auch stellt. Mhm. Und ein Jahr später, also 2012, ist auf ihrem Album Red ein interessanter Song erschienen, der da heißt The Lucky One. Und es geht exakt um dieselbe Geschichte. Es gibt irgendwie gefühlt eine Verbindung. Und bei Taylor klingt so. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass sie für dieses Album mit wem zusammengearbeitet hat?
Mit Max Martin.
Max Martin.
Wenn ein Song Liebestagebuch heißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen sehr persönlichen Song handelt. Dear Diary ist dann auch der einzige Song auf Oops, I Did It Again, der Britney Spears auch als Songschreiberin ausweist. Insofern stimmt es nicht ganz, dass nichts von ihr ist. Hier ist sie zumindest am Songwriting beteiligt. Hier kommt Dear Diary.
Dear Diary, today I saw a boy and I wondered if he noticed me. He took my breath away. Dear Diary, I can't get him off my mind, and it scares me 'cause I've never felt this way.
Das ist ein klassischer Yamaha DX7 da hinten, der von P. A. B. Bryson bei allen Produktionen in Amerika vorkam. Dieses Glockenpiano. Es ist unglaublich, auf wie vielen Produktionen das vorkam. Klassische Ballade.
Zum Schluss also nochmal eine ganz persönliche Geschichte von Britney Spears. Es geht wohl um die Trennung von Justin Timberlake. Die beiden hatten sich ja im Mickey Mouse Club kennengelernt und teilen das gleiche Schicksal, Kinderstars gewesen zu sein.
Da Stefan. Haben sie sich aber noch geliebt. Und darum ist es ja, vertraut sie das an. Die Trennung kam, glaube ich, zeitlich ein bisschen später.
Mhm.
Und war natürlich, weil wir die ganze... Also erstmal möchte ich sagen, dass dieser Song toll ist, weil wir reden die ganze Zeit über Max Martin und weiß der Himmel was und Filmausschnitte, aber diese Ballade zeigt, was für eine großartige Sängerin Britney Spears ist, finde ich persönlich. Sie mag jetzt von der Stimmlage nicht jedem gefallen, aber weil sie immer diese kindliche Stimmlage hat, aber der Tonumfang, die Phrasierung, das ist alles klasse. Also sie kann Balladen singen, nur mit Piano begleitet. Finde ich erstmal, sollte man kurz mal anmerken. Und Justin Timberlake ist ja ein ganz dramatisches Ereignis in ihrem Leben überhaupt. Sie waren zusammen im Mickey Mouse Club, du hast es erwähnt, sie haben sich verliebt, sie waren ein Paar. Sie waren eins der Promi-Paare überhaupt dieser Zeit. Sie wurden gejagt von Fotografen, wo sie auch immer waren. Sie selbst und hat immer wieder betont, wie sehr sie ihn liebt. Es kam dann zur Trennung, da man wusste lange nicht, was los war. Es ging wohl darum, dass Britney schwanger war und Justin Timberlake das Kind nicht haben wollte. Seine Argumentation kennen wir immer, wir sind viel zu jung, um schon ein Kind zu haben. Und dann haben sie sich getrennt. Und dann hat das darauffolgende, was danach passierte, also ihre Trauer um Justin Timberlake, hat er dann
wahrscheinlich auch um das
gnadenlos. Und ich bin großer Justin Timberlake-Fan, eigentlich musikalisch, aber da hat er diese ganze Geschichte genutzt, um seine Solokarriere massiv nach vorne zu bringen. Wo ich heute sagen, Justin, also das war, so kann man nicht, arschig, richtig arschig. Und sie war tief deprimiert und hatte wirklich Schwierigkeiten, diese Beziehung. Ich meine, sie hat dann auch das Kind nicht bekommen, was natürlich auch für sie ein gravierender Einschnitt war. Und dieses Buch ist so, sie hat einen Vertrauten, das ist dieses Tagebuch, dem sie dann doch mal was erzählen kann. Wir haben so viel über Songs gehört, wir haben die Einsamkeit gehört von Lucky, wir haben ihr Stronger gehört, wir haben ihre Sexiness gehört und hier ist sie für mich das ein ganz normales Mädchen, das ein Tagebuch führt, das diesem Tagebuch was anvertraut und die Geschichte dahinter finde ich sehr, sehr dramatisch, zumindest Justin Timberlake mit Cry Me River später da auch nochmal nachgelegt hat und das auch nochmal ausgenutzt hat, die Beziehung, ein Song über die Beziehung von Britney Spears, Riesenhit für Justin, auch so ein bisschen auf dem Rücken von Britney ausgetragen und guter Song, klasse Britney, dramatische Geschichte, die drumherum ist und ein klassischer Mädchenliebessong eigentlich so.
Und auch Zeitgeist, weil es war total in Mode, damals zumindest in meiner Mädels-Clique Tagebuch zu schreiben. Man konnte das gut annehmen, auch von ihr. Ja, also das auch das ist so ein Zeitgeist. Heute ist vielleicht das Tagebuch der TikTok-Kanal. Ja. Aber tatsächlich Tagebuch schreiben, das war schon noch in.
Sehr schön. Und dann sind wir auch schon beim Vermächtnis, Katharina.
Vermächtnis. Ich habe es, glaube ich, ausgeführt. Es gibt ganz viele junge Popkünstlerinnen, die sich auf sie beziehen, die sie gehört haben. Sie hat schon auch für junge Frauen in gewisser Weise den Weg geebnet, für die Madonna schon ein wenig zu alt war zu dem Zeitpunkt, möchte ich sagen. Sie hat dieses ganze Empowernd von den Spice Girls, die es ja auch gab in der Zeit, auch aufgegriffen, aufgenommen. Sie war halt der amerikanische Superstar, die Spice Girls kamen aus Großbritannien. Es hat schon eine gewisse junge Teenager-Mädchen schon geprägt. Das ist vielleicht das Vermächtnis.
Ein ganz prägendes Bild, was Britney Spears auch geprägt hat. Das ist eine Person, die uns all die Jahre von diesem Zeitpunkt bis 2025, 2024, ich glaube, das Ende der Vormundschaft für ihren Vater war 2023 erst. Das heißt, über diese ganze lange Distanz haben wir eine junge Frau kennengelernt, die dann zu einer erwachsenen Frau wurde, die geheiratet hat, die Kinder bekommen hat und in diesem Showbusiness uns ganz klar gezeigt hat, was Showbusiness auch bedeuten kann. Vor allem welche Tiefen es hat. Ich glaube persönlich, dass sie es endlich geschafft hat, sich völlig das, was wir besprochen haben, was sie wollte, sich nämlich zu befreien, was sie nicht geschafft hat, weil sie in dieser amerikanischen Gesellschaft, in dieser Pop-Business-Gesellschaft immer nur verloren hat. Und das hat sie in den letzten Jahren geschafft, sich völlig zu befreien und, ich sage es jetzt mal, eine Einstellung finden zu können, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich bin jetzt Britney Spears und ich mache das, was ich will, was ich all die Jahre machen wollte, was ich nie konnte. Und wenn ich nackt mit Messern tanzen will, tanze ich nackt mit Messern. Und wenn euch das irgendwie auf die Nerven geht, ja, dann geht es euch auf die Nerven, aber mir ist das egal. Und ich finde, das ist eins der größten Vermächtnisse dieser Figur.
Danke euch beiden. Und ich habe noch einen schönen Podcast-Tipp für euch. Schließt thematisch ganz gut an das an, was wir hier gerade besprochen haben. Es geht nämlich um die Themen Pop und Psyche.
How are you? How's your day been? How is your mental state? Are you happy?
Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
Willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Miriam Davutwandi, Journalistin und um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe Depressionen, schon sehr lange.
Miriam Davutwandi trifft Menschen aus der Popkultur.
Henning, wie geht's dir?
Hi Miri.
Und spricht mit ihnen über mentale Gesundheit.
Hengami, wie geht's dir?
Loaded question.
Danke gut, der Podcast über Pop und Psyche. Überall, wo es Podcasts gibt.